Moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns in der Privatpiloten-Lodge. Heute widmen wir uns einem Manöver, das jeder von uns tausendmal geflogen ist, tausendmal fliegen wird, das aber oft physikalisch oft unterschätzt wird, der Kurvenflug. Verständlich erklärt heute durch meinen Co-Moderator, den Johann. Wir sprechen über Spannweite, V-Stellungen, Flügelform, Auftrieb, Stallverhalten und induzierten Widerstand im Turn, wie das sich alles miteinander abstimmt, wie das beeinflusst wird, damit du Flugverhalten besser einschätzen kannst, vom harmlosen Slip bis zum gefährlichen Skid.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, hallo, herzlich willkommen bei uns. Moin, Johann.
Moin, Fritz. Na, alles klar?
Ja, bei mir ist alles bestens. Wie läuft das so bei dir?
Ja, ich bin froh, dass der Schnee jetzt langsam mal weg ist hier. Also so viel Schnee sind wir im Norden nicht gewohnt.
Nee, komisch, ne? Irgendwie so ab Harz war immer alles bei uns nördlich davon komplett zugeschneit. War der Hammer, ne?
Ja, also echt das Wahnsinn. Können die Bayern gerne haben. Bei uns reicht es, wenn wir eine Woche irgendwie ein bisschen Schnee haben und dann ist gut.
Ja, definitiv. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, Football-Fieber, Fragezeichen?
Ah ja, sowas von. Ich bin heute vorbereitet auf den Super Bowl. Geil. Es gab gerade Rippchen und Pommes und jetzt lege ich mich gleich schlafen und werde später dann rechtzeitig aufstehen.
Okay, wer macht das Rennen heute Nacht?
Ja, eigentlich bin ich New England Patriots Fan, aber ich fürchte, dass es die Seahawks machen. Und du?
Okay.
Was sagst du?
Ich bin Seahawks Fan. Ich wünsche denen den Sieg. Aber wir machen das so, wie die Amerikaner so drauf sind, so friedlich, die bessere Mannschaft wird gewinnen.
Friedlich also, ist mit Amerika jetzt gerade nicht das Wort, was ich gerade mit denen in Verbindung bringe, aber ja.
Ja, aber so der Sportgedanke, ne? Also ich drücke einfach die Daumen und die bessere Mannschaft wird das gewinnen und dann schauen wir einfach mal.
Ja, ich habe letztens sowieso gelesen, dass es eigentlich nur irgendwie darum geht, dass es zwei Musikrichtungen gibt, einmal Green Day und einmal dieser Bad Bunny und dazwischen wird ein bisschen gespielt und das eigentliche Haupterlebnis sind da diese Rockstars.
Ja, es ist leider, glaube ich, oder es wird wahrscheinlich so ein Politikum werden, ne? Wir lassen uns mal überraschen, also ich finde es schade, dass das eigentliche Sportereignis so ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Mhm. Wir werden sehen. Amerika erlebt momentan wilde Zeiten.
Das kann man wohl so sagen. Ich hoffe, dass das irgendwann sich wieder normalisiert und dass man mit Freude wieder dahin fahren kann.
Ja, definitiv. Lassen wir den Sport Sport sein, lieber Johann. Heute stehst du mir als Luft- und Raumfahrtingenieur Frage und Antwort. Darauf freue ich mich sehr.
Schon lange her, ja.
Es ist lange her. Du hast dich gut auf diesen heutigen Test vorbereitet. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hatte ja in der letzten Folge, oder es war einer der letzten Folgen, da hatte ich ja auch nochmal über den Impossible Turn gesprochen. Mhm. Und hatte auch in so einem Nebensatz fallen lassen, da müssten wir eigentlich mal mit Johann eine Folge drüber machen, wie sich das denn so eigentlich verhält. Und du als Luft- und Raumfahrtingenieur bist dann natürlich prädestiniert für uns einfach mal heute so ein bisschen physikalisch mit uns plump gesprochen über die Kurve zu erzählen, was passiert da eigentlich bei uns im Flugzeug.
Damit wir nicht abschmieren.
Richtig, genau. Haben wir ja irgendwie alle mal so ein bisschen gehört, irgendwie mal so ein bisschen was gelernt. Lang, lang ist es her beim einen oder anderen. Beim anderen ist es noch frisch, der jetzt gerade noch in der Flugausbildung ist. Mhm. Deswegen fangen wir doch mal ganz basic an, lieber Johann. Viele Piloten, die wissen intuitiv, dass sie in der Kurve leicht am Höhenruder ziehen müssen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die das wissen, weil meine Kurven sehen immer ziemlich piep aus. Kannst du uns mal bitte physikalisch erklären, warum sich dieser Auftriebsvektor in der Schräglage verändert und warum das Flugzeug ohne Ziehen sonst sinken würde?
Na klar. Dann müssen wir ja natürlich jetzt auch nochmal in unsere Ausbildung zurückgehen. Und wenn du dich an deine Ausbildung erinnerst, hatten wir da dieses Flugzeug im Geradeausflug, wo vier Kräfte drauf wirken. Wir haben die Antriebskraft, wir haben den Widerstand, wir haben die Gewichtskraft und wir haben den Auftrieb. Ne? Der Auftrieb geht senkrecht nach oben, also senkrecht zu den Flügeln nach oben. Mhm. Die Gewichtskraft geht zum Erdmittelpunkt, der Auftrieb nach vorne und der Widerstand nach hinten.
Genau.
So, damit fliegt das Flugzeug geradeaus. Und zwar wird nicht schneller, geht nicht hoch, wird nicht langsamer, fällt auch nicht. Das ist praktisch im Gleichgewicht. Wenn ich jetzt anfange, eine Kurve zu machen, dann nehme ich praktisch von dieser Auftriebskraft, die wirkt dann nicht mehr senkrecht nach oben, also der Gewichtskraft entgegen, genau entgegen, sondern sie ist praktisch so ein bisschen versetzt. Wenn es vorher so war, also beides parallel, haben wir jetzt auf einmal so einen Winkel dazwischen. Dadurch kommt eine neue Kraft ins Spiel, das ist die Zentripetalkraft. Das ist die Kraft, die das Flugzeug in die Kurve zieht. Und dadurch, dass ich sonst nichts verändert habe, muss von der einen Kraft, und zwar von der Auftriebskraft, ein bisschen was weggehen. Das heißt, die wird weniger. Und wenn ich weniger Auftrieb habe, aber noch die gleiche Gewichtskraft, dann geht das Flugzeug nach unten. Und das muss ich natürlich ausgleichen, indem ich ziehe, dadurch den Anstellwinkel verändere oder erhöhe. Und dadurch habe ich dann wieder eine höhere Auftriebskraft. Das ist so das Ganze. Also ich erzeuge eine neue Kraft, indem ich mich in die Kurve lege. Diese Kraft zieht mich in die Kurve, aber dadurch habe ich von einer anderen Kraft, die vorher da war, weniger vorhanden und da muss ich dann deswegen ziehen. Das ist das Ganze und wenn ich das lang genug mache, werde ich dann feststellen, dass ich sogar langsamer werde und dann muss ich wieder mehr Schub geben. Aber das ist dann eine sehr lange Kurve, die ich da fliegen würde.
Average is not an option. Die Blackwing BW650. Schwedisches Design in Carbon und Titan. Präzision und Kraft neu definiert. Außergewöhnliche Leistung. In jeder Fluglage. Blackwing BW650. Erleben Sie Freiheit auf einem neuen Level. Blackwing-deutschland.de.
Ja, es ist ein Geben und ein Nehmen, ne?
So ist das. Wenn du im Gleichgewicht bist und auf einmal etwas veränderst, dann musst du das halt wieder ins Gleichgewicht bringen. So ist es einfach.
Ja, jetzt ist so ein weiteres Thema, das oft verwirrt, ist so diese Rate versus Radius. Ne? Wir haben gerade eben, hast du es ja angesprochen, ich muss dann die Leistung erhöhen, sonst wird die Kurve so ewig lang. Mhm. Wenn ich jetzt meine Geschwindigkeit verdopple, was passiert denn eigentlich mit meinem Kurvenradius und warum muss ich bei höheren Geschwindigkeiten dann immer steiler kurven?
Mhm. Ja, der Radius, der wächst halt nicht linear mit der Geschwindigkeit, sondern steigt im Quadrat. Das heißt, wenn deine Geschwindigkeit verdoppelt wird, sagen wir es jetzt mal, dann hast du einen vierfachen Radius. Das ist natürlich jetzt bei unseren Maschinen nicht so krass, weil du fliegst, ob du jetzt mit der Cessna 80 fliegst oder 110 oder gar 160 erreichst, ist natürlich, 160 ist mit der Cessna eher nicht so zu empfehlen, dann vervierfacht sich oder quadriert sich praktisch dein Radius. Das siehst du ganz gut bei schnelleren Fliegern, so wie mit der 747 hinter mir oder noch besser bei den Jets. Wenn du da mal so ein bisschen auf ADS-B Exchange oder einfach mal an einem schönen Sommertag auf den Himmel guckst, gerade bei uns in Norddeutschland, siehst du dann, wie die da oben irgendwelche Luftkämpfe machen und die und ihre Contrails hinter sich herziehen. Und das ist halt genau das. Wenn ich zu schnell bin, ist meine Kurve sehr, sehr ausweitend. Und wenn ich sehr langsam bin, oder langsam genug bin, dann habe ich den perfekten Radius. Das ist genau das, was die Jungs da üben. Wie viel Energie brauche ich, um eine schöne Kurve, um eine enge Kurve zu fliegen? Aber ich brauche ja auch genug Energie, um den anderen dann auch wieder abzuhauen. Also ich darf nicht zu langsam werden, ne? Das ist so die Balance, die da finden müssen. Und der Unterschied zwischen Rate und Radius ist natürlich, die Rate ist, das ist das, was wir mal gelernt haben mit den 2 Grad pro Sekunde, damit wir eine wirklich schöne 180-Grad-Kurve in einer Minute haben und 360 Grad in 2 Minuten. Das ist dann die Rate. Der Radius ist also praktisch der Weg, den ich mache und die Rate ist, wenn ich mich um den Punkt drehen würde.
Richtig, genau. Das ist das, wo alle Fluglehrer in Stade bei mir immer dran verzweifeln, Lukas und Christian und Stefan, die dann immer sagen, oh Gott, jetzt fliegt er wieder die Standardraten so eirig da vor sich hin.
Ich hab's dabei hast du doch die Libelle dafür.
Ja, und das habe ich auch jetzt im Winter schön geübt. Ich war jetzt 2-mal schön unterwegs gewesen und da habe ich mich mal so ein bisschen daran getastet und habe mal das saubere Fliegen wieder ein bisschen trainiert. Kurshöhe, Geschwindigkeit.
Sehr gut.
Wir sind gerade mittendrin, die Steilkurven über 45 Grad, ich habe es gerade so ein bisschen angeschnitten, die müssen von uns Piloten oft, ja so in Anführungszeichen, gegen die Kurve, da müssen wir immer so ein bisschen gegensteuern, also so dieses Top-Rudder-Gegenruder eben geben. Warum erzeugt der äußere Flügel dann mehr Auftrieb und führt zu dieser sogenannten Overbanking-Tendency?
Das musst du dir so vorstellen, wir fliegen geradeaus. Und beide Flügel werden gleichzeitig mit der gleichen Geschwindigkeit angeströmt. Wenn ich nur eine kleine Kurve mache, 10 Grad, 20 Grad oder sowas, dann ist dieser Dreheffekt in die Kurve rein nicht so stark. Das heißt, die Flügel werden nahezu annähernd gleich angeströmt. Wenn ich jetzt aber in Richtung 45 Grad gehe oder 60 Grad gehe, dann ist es so, dass ja, also gerade bei 45 oder 60 Grad, wenn man da in die Kurve reinguckt, hat man ja das Gefühl, auf der Stelle zu stehen. So. Und genau dieses Gefühl hat praktisch der innere Kurvenflügel auch, der steht auf der Stelle. Und der äußere Kurvenflügel, der fliegt dafür umso schneller. Das heißt, er wird schneller angeströmt. Was passiert, wenn ein Flügel schneller angeströmt wird? Er erzeugt noch mehr Auftrieb. Und dadurch, dass der äußere Tragflächenflügel mehr Auftrieb erzeugt als der innere, neigt sich das Flugzeug weiter in die Kurve rein. Und du musst ein bisschen mit dem Gegenruder dagegen steuern, weil du sonst so eine schöne Spirale machst. Macht auch manchmal Spaß, aber nur, wenn es gewollt ist.
Genau, ansonsten ist nicht so lustig. Viel Schreierei im Cockpit ansonsten.
Ja, so wie ich immer, so wie du immer, wenn ich in meine Kurven gehe, ne?
Ja, du bist ja auch noch Segelflieger, das kommt ja auch noch hinzu. Also bei dir fängt ja der Kurvenflug eigentlich gefühlt erst bei 90 Grad an, ne?
Das sind die schönsten Kurven.
Ja. Sprechen wir, weil wir gerade mitten dabei sind, lass uns doch mal so ein bisschen über diese Limits bitte sprechen. Also gerade so angesprochen, die 45 Grad. Und wir lernen ja, dass bei 60 Grad Schräglage haben wir dann 2G auf uns wirken, ne? So, was bedeutet das denn jetzt konkret für die Stall Speed?
Naja, die Stall Speed ergibt sich ja praktisch auch mit aus dem Gewicht. Einerseits aus der Geschwindigkeit, dem Anstellwinkel und dem Gewicht. Und wenn wir in einer 60 Grad Schräglage sind, dann wirken 2G auf uns, das heißt zweimal unsere Masse. Das Gewicht ist ja Masse mal Erdbeschleunigung und jetzt haben wir zweimal Masse mal Erdbeschleunigung. Das heißt, wir sind deutlich schwerer und der Auftrieb muss diese 2G dann praktisch irgendwie in der Luft halten. Und um das machen zu können, brauche ich mehr Auftrieb. Das heißt, ich brauche entweder einen höheren Anstellwinkel oder eine höhere Geschwindigkeit. Das ist ja das. Die meisten lernen das ab der 45-Grad-Kurve oder spätestens ab der 60-Grad-Kurve nochmal ein bisschen nachzuschieben. Weil entweder passiert das, dass ich in der 60-Grad-Kurve irgendwie bei 1000 oder 2000 Fuß anfange und bei irgendwie 700 Fuß rauskomme, weil ich nicht genug gezogen habe. Oder ich schiebe halt, oder ich versuche die Höhe zu halten, aber dann sackt mir meine Geschwindigkeit weg, weil ich ja den Auftrieb durch noch mehr Ziehen erzeuge und dadurch habe ich mehr Widerstand und dann ist meine Geschwindigkeit weg. Also muss ich Gas geben. Wenn ich Höhe halten will bei einer 60-Grad-Kurve, muss ich halt Gas geben.
Genau. Und das erklärt jetzt eigentlich auch die Frage, warum eine Cessna, die geradeaus bei 50 Knoten stallt, eben bei der 60-Grad-Kurve plötzlich erst viel schneller stallt bei höheren Geschwindigkeiten.
Ganz genau.
Ist damit eigentlich auch sehr, sehr schön erklärt. Piloten denken beim Stall oft immer erstmal an den Lamsangflug. Oder generell denken wir ja daran. Kannst du dieses Phänomen, dieses Accelerated Stall einmal bitte nochmal so schön erklären?
Ja, das ist eine meiner Lieblingsübungen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss davor, aber so langsam macht es mir richtig Spaß. Jeder von uns kennt das ja in der Flugausbildung oder bei den Checkflügen und sonst was, machst du ja verschiedene Langsamflugsachen. Du machst mal einen Stall mit in Landekonfiguration mit einer Klappe, clean. Meistens ziehst du dafür die Geschwindigkeit raus, also andersrum, ziehst das Gas raus, versuchst die Flughöhe zu halten, dadurch verlierst du Geschwindigkeit und irgendwann bist du halt am kritischen Anstellwinkel und zack geht's runter. Beziehungsweise erstmal fängt das Piepen an und einige kippen ein bisschen nach vorne und einige, die hängen einfach irgendwie in der Luft, aber fangen an zu fallen. Und dann lässt du einfach los, gibst Gas und alles ist easy. Der Accelerated Stall ist das Gleiche, aber halt mit mehr oder weniger Full Throttle. Das heißt, du hast Speed und dann ziehst du die Nase richtig hoch. Das kann, also gefühlt sind das dann ja immer schon fast 60, 90 Grad, die man da hängt. In echt sind das häufig so Richtung 30, 45 Grad, irgendwie sowas in der Art. Und nichtsdestotrotz ist es nichts anderes, als was bei dem anderen Stall passiert. Der kritische Anstellwinkel von der Tragfläche wird überschritten. Dadurch liegt die Luft nicht mehr hinten an der Tragfläche an. Sie reißt ab und zack, fliegst du ab. Und dann passiert noch das Besondere beim Accelerated Stall. Dadurch, dass du voll Power bist, hat der Prop ja ein unheimliches Drehmoment. Und das haut dich häufig genug dann noch innen rein in die Kurve, meistens nach links. Das ist so dieser tolle Effekt, man geht in diesen Accelerated Stall und auf einmal haut es einen richtig nach links weg, wenn man das durchzieht. Das kommt halt dadurch, dass der Prop noch voll dreht, während bei den langsamen Stalls hast du es ja nicht. Also der Stall hängt nur indirekt mit der Geschwindigkeit zusammen und hängt eigentlich immer mit dem Anstellwinkel zusammen. Es ist egal, ob ich langsam oder schnell fliege, sobald ich über den kritischen Anstellwinkel bin, reißt mir die Luft ab. Das kann auch bei einem Eurofighter passieren, der 2000 Fuß, also mit 2000 Knoten da lang fliegt. Wenn der zieht, dann reißt bei ihm auch die Strömung ab. Der Unterschied ist, dass seine zwei Nachbrenner ihn trotzdem nach oben schießen, weil der einfach mehr Schub hat, als was er wiegt. Aber ja, Eigentlich hat er auch einen Strömungsabriss in diesem Moment, wo er hochzieht.
Ja, die Physik muss ja logischerweise bei ihm genauso wirken.
Genau.
Nur, dass der halt nicht einen Rotax-Motor drin hat.
Ein paar mehr. Vielleicht gibt es ja bald mal einen Rotax 2000 IS.
Wenn ich dir jetzt so den Begriff Power Sandwich an den Kopf werfe, dann kannst du damit was anfangen, aber so der ein oder andere da draußen vielleicht nicht. In der Steilkurve steigt, wie wir jetzt bereits wissen, der induzierte Widerstand massivst an. Und warum sagt man denn dann zu dieser Situation Power Sandwich? Wo kommt das her?
Naja, wie du es schon gesagt hast, durch den hohen Widerstand verlieren wir erstmal massiv an Fahrt. Also ich bin in der 60-Grad-Kurve, ziehe ordentlich, der induzierte Widerstand steigt und als erstes verliere ich massiv an Fahrt. Und dann haben wir ja noch das Thema mit der hohen G-Belastung, die gleichzeitig steigt, also das Stall-Limit steigt. Und die Sicherheitsmarge zwischen zu langsam und Stall schmilzt von beiden Seiten wie so ein Sandwich zusammen. Das ist einfach genau dieses Power-Sandwich, von dem ich vorhin auch gesprochen habe. Wenn du da nicht voll Power gibst, gerätst du hier in einer Sekunde in Stall, weil du einfach sowohl Fahrt verlierst, als auch durch die G-Belastung dein kritischer Anstellwinkel schneller erreicht ist und dadurch hast du ein viel, viel kleineres Limit und musst unbedingt Gas geben, um wieder mehr Fahrt aufzubauen. Ich finde, 60-Grad-Kurven sind etwas, was man wirklich üben sollte, um ein besseres Flugzeuggefühl zu bekommen. Und es gelingt selbst mir nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 60-Grad-Kurven mit schön ausleiten, also einleiten und ausleiten, so dass man kaum Fahrt und kaum Höhe verliert, das ist schon eine Kunst. Also wer das wirklich in engen Grenzen kann, der beherrscht sein Flugzeug, würde ich sagen.
Das setzt aber generell sauberes Fliegen voraus und dann kommt, glaube ich, auch dieses Hosenbodenfliegen dazu. Also dann auch nicht mehr groß auf die Instrumente gucken, ne?
Ja,
dann
das ist ja auch das Thema.
Ja? Ja.
Eben, wenn du in so einer 60-Grad-Kurve immer anfängst, da auf deinen künstlichen Horizont runter zu gucken, dann wirst du das nicht sauber hinbekommen. Du musst rausgucken, wo schneidet mein Horizont mein Cockpit und da das Cockpit unbedingt am Horizont halten. Das ist die Kunst.
Das ist ja auch immer das, was man in der Flugausbildung gehört hat, dass der Fluglehrer immer gesagt hat, guck mal raus und zieh mal ein bisschen die Nase unter den Horizont. Die muss da jetzt unterm Horizont bleiben und dann brauchst du hier gar nicht mehr im Cockpit rumzugucken, ne?
Genau.
Dann fliegst du mit dem Po.
Richtig.
Wir sind gerade so schön in der Sicherheit auch drin. Das heißt ja immer oft, oder es gibt dieses Sprichwort, Slips are safe, skids skill. Was ist denn dieser aerodynamische Unterschied zwischen dem Slip, also das Schmieren, nenne ich es jetzt mal, und eben dem Skid, dem Schieben?
Der Skid, da drückt die Zentrifugalkraft das Flugzeug nach außen. Das ist das, wenn die Kugel nach außen wandert in deiner Libelle. Du hast also zu viel Seitenruder für die Schräglage gelegt. Der Rumpf schattet dabei den inneren Flügel, also den kurveninneren Flügel ein. Das heißt, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, der kurveninnere Flügel hat weniger Auftrieb als der kurvenäußere Flügel, weil er langsamer ist. Wenn du dann jetzt noch zu viel Seitenruder gibst und der innere Flügel wird dann auch noch von deinem vom Flugzeugrumpf abgeschattet, dann hat er ja noch weniger Anströmung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da die Strömung abreißt, ist noch mal höher. Und dann kann es dir passieren, dass es dich voll umhaut und einmal auf den Rücken legt, weil einfach der innere Kurvenflügel nicht mehr genug Anströmung hat. Beim Slippen ist es ja genau andersrum. Mhm. Da du hast zu wenig Seitenruder oder zu viel Bank gegeben und der äußere Flügel wird vom Rumpf abgeschaltet. Das heißt, du hängst so in der Kurve und gehst nach außen. Das ist ja das, was wir gerne als Segelflieger gemacht haben, was ich auch ab und zu mal mit unserer Cessna mal gemacht habe, wenn man schnell mal Höhe verlieren muss.
Aus dem Verein hört jetzt gerade keiner zu.
Das ist erlaubt. Man muss halt seine Regeln kennen. Man muss seine Grenzen kennen. Darf ich das mit Klappen machen oder darf ich das nicht? Aber ich meine, selbst in der Ausbildung lernen wir es auf der Aquila. Definitiv, Slippen ist eine Methode, wenn man merkt, ich bin zu schnell, zu hoch, was ja gerne mal passiert, kann ich damit gut Höhe abbauen. Wichtig ist, dass man das richtig macht. Also den Rumpf vor den kurvenäußeren Flügel anpacken, damit der kurvenäußere Flügel hat mehr Auftrieb, dadurch, dass er schneller ist. Wenn ich da den Rumpf davor packe, wird er immer noch aerodynamisch genug angeströmt, dass er genug Auftrieb generiert und dass er mir nicht wegkippt, im Gegensatz zum Skid. Und das ist der große Unterschied. Also den Rumpf immer von der Kurve weg.
Also wenn du ins linke Seitenruder trittst, rechtes Querruder. Mhm. Immer über Kreuz.
Richtig.
Und andersrum.
Genau.
Habe ich verstanden. Es gibt so klassische Unfallmuster, ne? Dieses Überschießen der Bahn, also Centerline überschießen, ne? Beim Eindrehen in den Endanflug, ne? Warum neigen denn Piloten, oder sagen wir mal diese Unglücksflieger, dann eben zu diesem Skidden? Und warum ist das denn dann so gefährlich?
Ja, warum es gefährlich ist, hatten wir ja gerade schon gesagt. Du hast das Problem der gekreuzten Ruder, aber so, wie du sie nicht haben willst. Und dann, wie gesagt, kippt dir der Flügel weg. Also ich habe mich auch sehr, sehr lange mit diesem Base-to-Final-Turn beschäftigt, weil ich immer mal wieder Flugunfallberichte gelesen habe, sogar von Leuten, das waren F-16-Piloten, also Berufspiloten, die fliegen dann mit ihrer SR-22 und machen genau diesen einen Fehler. Sie überschießen die Centerline der Bahn, meistens im Base, und dann wird die Kurve immer enger. Sie versuchen das noch irgendwie aufzufangen, anstatt eine normale Kurve mit normalen Weight, hatten wir ja vorhin, ne, mit einer normalen Rate durchzuziehen und sich dann wieder auf die Centerline draufzuschieben, versuchen sie die Kurve immer knapper und immer knapper zu machen. So, was passiert dann, wenn ich die Kurve immer knapper und immer knapper mache? Das heißt, ich gehe noch mal mehr in den Bank. Wir sind irgendwo bei 45 Grad oder noch mehr. Das heißt, wir haben unsere G-Belastung. Wir verlieren wahrscheinlich an Geschwindigkeit, sind ja in dieser Kurve meistens eh schon irgendwo in der Richtung von unserer Anfluggeschwindigkeit. Und wenn ich dann noch mit dem Ruder nicht wirklich mitarbeite und dann in diesen Skid komme, dann bringe ich dann halt den Flügel kurz dazu, den Auftrieb zu verlieren. Es dreht mich auf den Kopf und dann habe ich in den 400, 500 Fuß, wo ich bin, einfach keine Chance mehr, das abzufangen. Das ist das extrem Gefährliche und passiert vor allen Dingen, wenn wir einen starken Seitenwind haben. Also wenn wir bei uns 09, 27 landen oder 10, 28 landen würden und wir haben starken Südwind und wir wollen auf die 27 drehen oder auf die 09, ist ja egal. Dieser Wind schiebt mich ja praktisch über die Centerline hinaus. Und dann versuche ich, diese Kurve immer enger zu machen und das bringt nichts. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits bei starkem Seitenwind, dass ich mir meinen Gegenanflug vielleicht ein bisschen verlängere, damit ich mehr Zeit habe, falls ich drüber hinausgeschossen bin, mich wieder zur Centerline zurückzuarbeiten, indem ich deutlich mehr Richtung Süden wieder fliege, ne? Dann bin ich auf der Centerline. Oder andere Möglichkeit ist, deutlich früher mit der Kurve anzufangen. Da fliege ich meistens gerne unsauber, was meine Fluglehrer auch immer gehasst haben, weil ich dann die Kurve, ich habe den Base-Teil irgendwie so bei der Hälfte abgebrochen und habe dann angefangen, einfach schon mal ganz langsam mich so reinschieben zu lassen. Ne? Nur ganz langsam gedreht, aber dadurch, dass der Wind einen ja schiebt, bist du auf einmal auf der Centerline. war nicht sauber.
Dann sauber raus, ne?
Genau, es sieht nicht sauber aus, aber ich komme halt raus, da wo ich rauskommen will, ne? Und es ist am Ende nicht so gefährlich, wie wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit in niedrige Höhe auch in hohe Bank gehe. Also einer meiner Fluglehrer meinte mal, 20 Grad Bank in eine Platzrunde, mehr nicht. Das ja. hat mir am Anfang echt schwer gefallen, weil ich gerne so bei, also meine Kurven sind 30 Grad plus normalerweise.
Segelflieger, was soll ich sagen? Deswegen machen wir es ja auch, weil das ist ja quasi die Langsamflugeigenschaften, die wir draußen üben. Diese Airbag ist ja dann das, was wir in der Platzrunde dann eben brauchen. Ne? Langsame Geschwindigkeiten und dann eben eindrehen. Ne?
Ja, eben.
Johann, dieser Impossible Turn, den ich zu Anfang angesprochen hatte, also
schöne
quasi
Folge übrigens. Bitte? Schöne Folge übrigens.
Vielen Dank. Dankeschön. Thema Motorausfall nach dem Start, also Impossible Turn. Warum verlieren wir in einer steileren Gleitkurve so dramatisch viel mehr Höhe als im Geradeausflug?
Naja, da gibt es zwei Gründe. Um die Kurve zu fliegen, muss ich einen Teil des Auftriebs in die Zentripetalkraft umwandeln. Hatten wir ja vorhin gesagt. Dieser Auftrieb fehlt mir, um oben zu bleiben. Also steigt die Sinkrate. Zweitens, wegen der erhöhten Stallspeed in der Kurve, hatten wir ja vorhin auch schon besprochen, muss die Nase runtergenommen werden, damit ich genug Geschwindigkeit habe. Ne? Dadurch sinke ich noch mal mehr. Und dann haben wir ja noch das Thema bei der Impossible Turn Kurve, das hast du ja auch so schön beschrieben. Wenn ich, sagen wir bei uns, die 2.8 rausgeflogen bin und ich will wieder zurück, dann muss ich ja nicht einfach auf 1.0 zurückdrehen, weil wenn ich das machen würde, dann würde ich irgendwo im Feld neben dem Flugplatz landen, sondern ich muss irgendwie 240 Grad oder sowas drehen und dann ja nochmal 60 Grad wieder zurück, um dann entsprechend auf der Bahn zu landen. Und dann kommen wir genau zu den Themen, die du beschrieben hast. Ich sehe, dass es knapp wird. Ich drehe immer weiter in die Kurve rein. Dadurch, dass ich immer weiter reindrehe, habe ich ein noch höheres Lastvielfaches. Ich brauche noch mehr Auftrieb. Und am Ende sinke ich viel stärker, als wie es bei einer flachen Kurve üblich gewesen wäre. Und deswegen ist dieser Impossible Turn wirklich etwas sehr, sehr, ich würde jetzt sagen, risikoreiches, was man geübt haben muss. So wie du es gesagt hast, man muss sich da seine Personal Minima erflogen haben und möglichst auch bei unterschiedlichen Windbedingungen sich diese Personal Minima erflogen haben, weil es halt ein enormer Unterschied ist, ob ich diesen Impossible Turn bei, sagen wir mal, ich glaube in meiner Prüfung haben wir das auch gemacht, bei 700 Fuß, so im Base-Teil haben wir gesagt, okay, Motor fällt aus, wie kommen wir wieder zurück? Das ist dann ja relativ sauber, war ein schöner Tag. Wenn ich das Gleiche mache bei einem extrem windigen Tag, wo der Wind mich wegschiebt, kann das sein, dass das dann schon nicht mehr klappt. Also nur weil es einmal geklappt hat, bei gewissen Bedingungen muss das nicht immer klappen.
Ich hatte gerade mal, als du das jetzt so schön ausführlich erklärt hast, mal schnell in unsere App reingeguckt. Ich wollte jetzt mal die Folge raussuchen über den Impossible Turn. Aber in meiner unendlichen Weisheit habe ich das in einer der HDSG-Folgen verpackt. Ich suche es euch raus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und hau euch das dann einfach nochmal unten in die Shownotes mit rein. Dann könnt ihr darin mal nochmal reinhören in die Folge, in den Impossible Turn, über den man so selten spricht, den man so selten brieft, der aber immer eigentlich im Hinterkopf mit dabei ist. Johann, Seitenruder und der Coordination Ball in der Mitte. Warum ist das gerade im Langsamflug eine so wichtige, zu fliegende, saubere Figur?
Naja, ist schon faszinierend. Ist dir das mal aufgefallen, dass du bei der Aquila, wenn du dem Ding startest, dass du da wirklich viel mit dem Seitenruder arbeiten musst, aber sobald du in Reisefluggeschwindigkeit bist, da brauchst du das Ding eigentlich nicht, egal was für Kurven du fliegst?
Ist mir jetzt gerade vorletzte Woche aufgefallen, als ich unterwegs war und habe meine private Airwork gemacht.
Eben. Und das ist halt, wenn du schnell fliegst, dann sind die Kräfte, die die Flügel erzeugen, nicht so hoch. Also andersrum gesagt, wenn wir langsam fliegen, dann erzeugen die Querruder, vor allen Dingen der kurvenäußere Flügel, also der nach oben geht, viel mehr induzierten Widerstand und zieht die Nase gegen die Kurve. Das ist also, wenn ich das Seitenruder nicht benutzen würde, drehen wir nach links und die Nase zeigt nach rechts. Ja, und dann kommen wir genau in diese Schiebefluglage und deswegen muss ich das Seitenruder dementsprechend in die Kurve reingeben, damit meine Nase mit in die Kurve reingeht. Im Langsamflug ist dieser Effekt am stärksten. Und ohne Seitenruder riskierst du hier die Kontrolle zu verlieren und vielleicht unbemerkt in einen Skid zu geraten. Ne? Also, dass es dich dann weghaut. Das ist halt, wie gesagt, im Schnellflug passiert das eigentlich nicht. Da, ich glaube, die meisten Piloten nehmen am Ende die Füße von den Pedalen, wenn sie erstmal in der Luft sind und so weiter. Aber sobald du in die Platzrunde gehst, solltest du immer koordiniert fliegen. Die Segelflieger haben dafür ja ihren Faden auf der Haube. Warum ist der bei Segelfliegern so prominent? Da fliege ich halt deutlich häufiger langsam, sehr langsam, wenn ich Thermik fliege. Und wenn ich da nicht sauber fliege, sondern entweder schiebend oder schmierend, dann fliege ich ja mit deutlich mehr Widerstand, heißt, der Auftrieb reicht mir nicht. Und die beste Thermik würde mich nicht hochbringen. Deswegen ist dieses saubere Fliegen, dieses ohne Yaw Fliegen für Segelflieger so extrem wichtig. Und deswegen fliegen wir immer mit dem Faden. Und das merkst du auch teilweise, wenn Segelflieger halt mit Motorflug anfangen, dann wird darauf sehr geachtet. Teilweise auch übertrieben. Also meine Fluglehrer haben schon immer gesagt, du brauchst gar nicht so viel Seitenruder. Und andersrum, wenn du dann jemanden hast, der vom Motorflug zum Segelflug kommt, dem musst du erstmal beibringen überhaupt, dass da so zwei Pedale vorne dran sind, die man auch bedienen darf.
Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, ne? Die sauberen Kurvenflieger. Johann, jetzt kommt eine Frage, da wird der ein oder andere Flugschüler sehr, sehr aufmerksam zuhören, weil natürlich hat jeder Pilot in der Ausbildung damit die größten Probleme. Höhenverlust in Steilkurven. Was sind deine persönlichen Tipps als Segelflieger, ehemaliger Segelflieger für das visuelle Fliegen und auch damit in Bezug auf Energiemanagement? Mhm.
Naja, so wie wir es vorhin schon gesagt haben. Wenn du eine Kurve fliegst, die so irgendwo über 30 Grad hinausgeht, dann solltest du Leistung nachschieben. 100, 200 Umdrehungen sollten da reichen, um diesen Widerstand, den wir erzeugen im Kurvenflug praktisch, zu überwinden. Du musst ja ziehen und wir haben mehr Widerstand. Gleichzeitig guck nicht auf die Instrumente, hatten wir ja vorhin das Thema. Nicht gucken, was sagt mein Höhenmesser, was sagt meine Geschwindigkeit oder was sagt mein Vario, sondern schau raus, nagel den Horizont genau dahin, dass der Horizont dich immer an einer bestimmten Stelle im Cockpit schneidet. Ich versuche das immer so ein bisschen zwei Finger breit unterm Kompass, wenn der Kompass irgendwo in der Mitte sitzt, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Und wenn die Nase dann hoch oder runter geht, dann musst du halt entweder ziehen oder drücken. Oder teilweise musst du auch den Bank wieder ein bisschen rauslassen, ne? Weil so, wenn es zu steil wird, wir hatten erst das Thema, dass der äußere Flügel dich versucht, in die Kurve reinzudrücken, dann musst du mal wieder flacher werden, nochmal die Nase hochstellen, dann wieder reingehen, so bis du diesen perfekten Punkt findest. Und dann gerne nicht nur eine Kurve fliegen, sondern zwei Kurven fliegen, so. Wenn du diesen Punkt mal gefunden hast, dann in diesem Punkt bleiben. Und dann fliegst du halt nicht 360 Grad, sondern 900, was weiß ich was Grad, ist ja egal. Aber so, dass du diesen Punkt gefunden hast und genau da dran bleibst, dass es dann nicht mehr kleine, also dass es nicht mehr die großen Veränderungen sind, so 500 Fuß und sonst was hoch und runter, sondern kleine Veränderungen, dann sind es 100 Fuß hoch und runter und sowas.
Das kann auch richtig Spaß machen, ne? Wenn man so in diesen Steilkurven drin ist und dann wenig Höhenverlust hat, also nur noch diese 100 Fuß, wie du gerade sagst. Ich glaube, das macht Spaß.
Das macht unbedingt Spaß.
Auch Langsamflug.
Ja? Das macht unheimlich Spaß. Also ich liebe diese Übung. Das macht richtig Spaß. Wirklich, weil du das Gefühl hast, du hast was erreicht. Viele unserer Übungen sind ja nicht so besonders schwierig. So ein bisschen Stallen, so ein bisschen Kurvenfliegen oder sowas, die sind nicht sehr herausfordernd. Aber ich glaube, jeder normale PPLer, der jetzt nicht CPL gemacht hat, der jetzt nicht irgendwie IA gemacht hat oder sowas, oder beziehungsweise Fluglehrer gemacht hat, der hat Probleme mit den mit diesen Steilkurven, dass die nicht so rauskommen, wie sie eigentlich sollten. Und das macht schon Spaß, wenn man es dann merkt, dass man das kann. Das ist ein bisschen wie Sport.
Wenn man es dann kann, ist schön.
Ja, und es hilft dir halt auch wirklich, diese Angst vor dem Kurvenfliegen zu verlieren. Also ich fand das sehr, sehr faszinierend. Ich kann mich noch dran erinnern, wie wir mal, wo sind wir eingeflogen? Ich glaube, wir sind nach Höxter geflogen, Höxter Holzminden. Und wir waren im Gegenanflug und du hast dich langsam so ausgerichtet, noch in deiner Piper, die man da hinter dir sieht. Und dann sind wir in die Kurve gegangen und eigentlich wäre es Zeit gewesen, Klappen zu fahren. Und du hast gesagt, nein, keine Klappen fahren in der Kurve. Und so wird das bei uns natürlich auch gelernt in der Flugschule. Aber eigentlich ist das nicht schlimm, Klappenfahren in der Kurve. Du musst es halt nur können. Du musst dein Flugzeug wirklich fühlen und beherrschen und wissen, dass wenn du Klappen fährst, wie sich dein Flugzeug verhält. Ne? Also es wird die Nase hochnehmen, ich muss dann dementsprechend gegennehmen. Und dieses Gefühl fürs Flugzeug kriegst du einerseits natürlich durch viele Fliegen und andererseits halt durch Übung. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn ich steile Kurven mache? Was passiert, wenn ich Konfigurationsänderungen in Kurven mache? Was passiert, wenn ich langsam fliege in Kurven? Was passiert, wenn ich im Langsamflug die Konfiguration ändere im Kurvenflug? Bei meinem Checkflug bei uns im Verein sind wir in einer ausreichenden Höhe, haben wir eine Platzrunde nachgemacht und haben so getan, als wenn ich in der Base-to-Final-Kurve praktisch genau diese Fehler machen würde, die wir vorhin hatten. Ich hau da irgendwie Klappen rein und übertrete das Seitenruder und fange an, in den Stall zu gehen, in dieser Kurve. Und wie viel würde ich verlieren? In der Cessna waren das 100 Fuß. Da ich normalerweise irgendwo bei 500 oder 400 Fuß in der Base-to-Final-Kurve sein sollte, alles nicht dramatisch. Man muss aber wissen, was kommt.
Definitiv. Ich hatte das mit diesem Never touch the flaps in turns, hatte mir irgendwie mal ein Fluglehrer in den Staaten mitgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, ob es in St. Louis oder in Austin war. Und das hat sich bei mir irgendwie so ins Hirn auch eingebrannt. Und eigentlich hast du recht, kennst du dein Flugzeug? Ja, dann mach doch. Ja, dann ist halt nicht so schlimm. Ja, also man muss halt nur wissen, was man tut. Ne? Du musst halt immer wissen, wie man fliegt. Und dann funktioniert das auch und dann ist das auch gar nicht so schlimm.
Ja, aber dafür muss man fliegen und üben. Nicht einfach nur einsteigen, links, rechts, also der Magenta-Linie hinterher fliegen, ne?
Richtig, ganz genau. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als ich hier meine Private Airwork da gemacht habe vor 2 Wochen. Wir haben ja bei uns einen Fluglehrer im Verein, der sagte immer, schlampig wird's von alleine. Ja? Und damit hat er auch recht. Und dieses saubere Fliegen, Kurshöhe, Geschwindigkeit zu halten. Und wenn man das in so 20 Minuten, die ersten 10 Minuten eiert man extrem rum, na dann die nächsten bis 15 Minuten wird es einigermaßen und ab 15 Minuten wird es dann richtig stabil. Mhm. Dann merkt man, dann wird man wieder sauberer, dann fliegt man wieder ordentlich, ne? Dann passt das mit der Höhe, man hat nicht mehr so viel Rumgeeiere, der Flieger ist sauber ausgetrimmt, ne? Die Power-Settings stehen und. Das sind schon Sachen, die muss man regelmäßig üben. Und wie gesagt, Magenta-Linie kann man ja hinterher fliegen. Das ist ja nicht das Schwierige. Das Schwierige ist ja, dass du diese Airwork jederzeit wieder abrufen musst, in case of emergency, wenn irgendwie was ist. Ja? Dass du dann eben weißt, so verhält sich das Flugzeug.
Ganz genau.
Wenn ich zu steil bin, wenn ich zu wenig Power habe oder zu viel Power und dass ich eben dann nicht übersteuere. Und wenn, wie komme ich wieder raus?
Ganz ja? Genau.
Johann, wir sind gerade so schön nochmal bei Emergency und letzte Frage jetzt so an dich, wenn ich jetzt im Endanflug merke, dass man da die Kurve zu eng zieht und ich versuche mich da jetzt reinzumogeln, wovon wir jetzt auch schon gesprochen haben, ne, mit diesem Skidden. Warum ist der Go-Round immer die einzig richtige Entscheidung?
Naja, you can always go around, wie es so schön heißt, ne?
Ja, richtig, genau.
Das ist immer das sollte immer im Kopf bleiben. Ich habe eine Sache, die ich mir wirklich versuche immer beizubringen, sind diese zwei Mindsets, ist, wenn ich starte, dann ist der Start eigentlich immer ein Startabbruch, bis ich wirklich in der Luft bin. Also ich bin eigentlich eher immer bei Startabbruch, Startabbruch, Startabbruch. Nicht, ich will jetzt starten, sondern was für einen Grund gibt es gerade, dass ich einen Startabbruch mache, ne? Und wenn es blöde riecht oder sonst was, Startabbruch. Und das Gleiche beim Landen, nur umgekehrt. Nicht, ich will jetzt landen, sondern egal was ist, go around, go around, go around, go around. Also es ist eigentlich ein sekündliches Abfragen, landen oder go around, landen, go around, landen, go around. Und tendenziell musst du zum go around eigentlich eher tendieren. Und wenn irgendwas nicht passt, dann lieber go around. In der großen Fliegerei, sage ich jetzt mal, da gibt's ja den Stabilized Approach. Ich weiß gar nicht, wie der genau bei euch definiert wird, ob das 1000 Fuß sind oder mehr als 1000 Fuß. Ich meine,
1000 Fuß.
Ich glaube auch, ne? Es sind 1000 Fuß.
Und dann continue.
Und du musst in diesen 1000 Fuß absolut konfiguriert sein, da wird nichts mehr geändert. So, bei uns sind 1000 Fuß ja Platzrundenhöhe, das heißt, das ist jetzt nicht ganz, aber wie gesagt, die meisten Platzrunden, die ich kenne, gehen davon aus, dass du deine Base-to-Final-Kurve irgendwo bei 500, 400 Fuß machst. Das heißt, wenn du dir eigene Kriterien machen willst, zum Beispiel bei 300 Fuß über Platzhöhe bin ich konfiguriert. Das heißt, auf Centerline, ich habe die Geschwindigkeit, ich bin konfiguriert und muss nichts mehr ändern. dann mache ich weiter. Wenn nicht, go around. Dann kommst du nämlich auch nicht in diesem Fall, dass du da reinskidden willst. Weil wenn du überschossen hast, bleib bei deiner Rate, hatten wir ja vorhin besprochen. Versuch dich wieder gegen den Wind in die Centerline zu arbeiten. Und wenn du dann da bei 300 Fuß nicht da bist, go around.
Glaubst du, dass der Startabbruch, über den wir gesprochen haben, und der Go-Round auch, dass wir Piloten das uns zu selten, zu wenig briefen und nur eben alle 2 Jahre abrufen, wenn wir Verlängerung fliegen?
Ich glaube schon, dass das echt wenige machen. Also ja, es ist manchmal noch so ein bisschen vielleicht auch mal komisch, wenn man irgendwie für sich selber oder noch besser, wenn ein anderer Pilot da sitzt, sich dieses Briefing gibt von wegen, was mache ich, wenn der Motor ausfällt und so weiter und so fort. Aber wenn man das nicht macht, dann ist es auch nicht im Kopf. Und wenn man sich einfach nur diese 1-2 Minuten nimmt, um zu überlegen, was mache ich, wenn in dieser Phase, beziehungsweise was könnte passieren, dass, dann ist die Schrecksekunde nicht mehr 6 Sekunden, sondern nur noch 3 Sekunden. Und das kann am Ende davon der Unterschied sein, ob ich in den Bäumen lande oder noch am Ende des Feldes.
Definitiv. So sieht's aus. Also Go-Round ist keine Schande und ein Startabbruch ist auch keine Schande.
Definitiv. Also wir beide versuchen das ja auch immer, bevor wir auf die Bahn rollen. Bei uns steht's tatsächlich auch immer in den Checklisten der Flieger, dass wir ein Notfallbriefing machen, dass wir ein Departure-Briefing machen und so weiter. Von daher, ich kann das nur jedem empfehlen. Und vor allen Dingen laut aussprechen, weil was laut ausgesprochen wird, das bleibt auch im Kopf.
Ist wie Radio. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf.
Oder Podcast.
Oder Podcast. Aber nur der von der PP. Genau. Lieber Johann, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in dein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, dass du uns das alles mal heute so ein bisschen genauer erklärt hast, wie sich das physikalisch verhält. Vielen lieben Dank dafür.
Gerne, gerne.
Euch da draußen, many happy landings. Alles andere kommt in die Shownotes unten rein. Instagram etc. pp. Fragen zu der Folge natürlich gerne auf Instagram. Anregungen von eurer Seite, wenn ihr mehr irgendwie mal Themen aufgearbeitet haben wollt oder mal zerlegt haben wollt, die ihr in der Theorieausbildung nicht so gemacht habt, schreibt uns doch einfach mal. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf Apple Podcast, weil wir haben rausgefunden über die Statistiken, dass da so viele Leute da draußen unseren Podcast hören. Und wenn ihr uns da einfach mal einen Daumen hoch hinterlasst, freuen wir uns. Die Folge könnt ihr natürlich auch wieder auf YouTube sehen, ganz klar. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, many happy landings, bleibt gesund, blue skies. Wenn du dich als Privatpilot fachlich austauschen und von den Erfahrungen anderer profitieren möchtest, dann lohnt sich ein Blick auf pplplus.de. Die Plattform bietet strukturierte Foren zu Themen wie Ausbildung, Flugplanung, Technik, Luftraum, Safety und Flugplätzen. Hier geht es um praxisnahe Diskussionen, reale Erfahrungswerte und fundierte Beiträge aus der General Aviation von Piloten für Piloten. Wenn du Wert auf sachlichen Austausch und eine kompetente Community legst, dann registriere dich kostenlos auf pplplus.de und bring dich ein.